Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Worin liegen die Wettbewerbsvorteile von Sparkassen und in welcher Weise müssen sie sich transformieren, um ihre Marktposition zu halten? Das habe ich Alexander Würst gefragt, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln. Der zum Jahresende scheidende Chef der zweitgrößten deutschen Sparkasse, der in diesem Haus vor 44 Jahren seine Ausbildung begonnen hatte, geht zunächst auf die gravierenden Veränderungen von Firmen- und Privatkundengeschäft ein und beschreibt dann sein Zielfoto für die Integration von Präsenz- und Online-Angebot.
Unser Ziel ist es eigentlich, eine Filiale in Zukunft zu haben, die, ich sag mal, sowohl denjenigen bedient, der gerne in die Filiale will oder für bestimmte Geschäfte in die Filiale will, und dem Online-Banker. Das findet aber im selben Raum statt. Wir haben heute schon ein junges Team, das expandiert unfassbar. Die machen reines Online-Banking, aber mit persönlicher Kundenbeziehung. Das heißt, sehr insbesondere durch die Videotechnologie klappt das heute. Ne? Also wir könnten jetzt auch, ich wäre bestens technisch ausgestattet. Ne? Ich kann Ihnen Folien zeigen, ich kann Verträge mit Ihnen jetzt abschließen. Und das aber aus der Filiale. Das sind im Moment noch separate Standorte. Aber ich glaube, wir werden in ein paar Jahren große Filialen nur noch haben. Und da gibt es eben, so wie früher ist, die Privatkunden- und die Firmenkunden-Ecke gab, gibt es die Ecke Online-Banking. Es wird also so sein, dass wir aus einer Filiale alles anbieten, auch das Online-Banking.
Ja, lieber Herr Würst, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Heute wieder mit dem Fokus auf der Kreditwirtschaft und dabei besonders der Gruppe der Sparkassen. Und wer könnte besser über deren Transformation Auskunft geben als jemand, der 1981 mit 20 Jahren seine Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln begann und sie 44 Jahre später als Vorstandsvorsitzender des Instituts zum Jahresende verlässt. Beschleicht Sie, lieber Herr Würst, der Sie auch als Urgestein des Sektors bezeichnet werden, schon etwas Wehmut, wenn Sie an den Stabwechsel denken?
Sie haben die Zahlen ja genannt, Herr Professor Paul. Na klar, 44 Jahre, die machen was mit einem und das ist auch bei mir so. Ist es nach 44 Jahren sicherlich auch so, dass ich mich auf den nächsten Lebensabschnitt freue. Auf der anderen Seite ahne ich, dass mir auch das, was ich so lange gemacht habe, mir auch irgendwo fehlen wird. Ich bin ja voll infiziert vom Sparkassen-S und immer aus tiefster Überzeugung und kann auch wirklich sagen, ich bin wirklich infiziert worden, denn ich habe meine Lehre damals angefangen, so mit dem Gedanken, okay, machst mal eine Lehre, das ist doch ganz gut und dann studierst du. Und irgendwie hat mich aber schon während der Lehre die Sparkassen-Idee so angefasst, dass ich dann auch da geblieben bin und, wie Sie ja gerade vorgetragen haben, auch bis zum heutigen Tag im selben Haus geblieben bin. Und mich hat das immer sehr erfüllt, so mit diesen besonderen Gedanken der Sparkassen-Idee unter dem Label der Sparkasse Bankgeschäft zu betreiben. Und ja, das wird mir fehlen, da bin ich mir ganz sicher. Nun werde ich sicherlich mich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen engagieren können. Aber es ist dann schon auch Ende am 31.
Ist auch ein Einschnitt. Dann lassen Sie uns aber vielleicht ein bisschen zurückspulen. Die ersten Tage bei der Kreissparkasse, welche Erinnerung haben Sie heute noch daran?
Ich habe ganz genaue Erinnerungen daran, weil ich doch, ich sag mal, deillusioniert war. Ich stellte mir so vor, du kommst zu einer Bank, zu einer Sparkasse und dann geht das Bankgeschäft los. Und mein erster Tag bestand darin, dass ich einen Karton mit Kontoauszügen bekam. Und diese Kontoauszüge musste ich dann in einen großen Trog einsortieren, weil dann um 9 die Kunden kamen und dann holten die eben damals ihre Kontoauszüge noch ab. Und ich sag mal, da hatte ich mir das Geschäft auch etwas anders vorgestellt. Insofern, habe ich Erinnerungen dran. Aber auch das hat mich nicht abgehalten, mich dafür zu begeistern.
Haben Sie Durchhaltevermögen da auch gezeigt? Vielleicht gehen wir mal so durch die einzelnen Geschäftsfelder der Sparkasse und schauen nach wesentlichen Veränderungen. Beginnen mit dem Firmenkundengeschäft. Welche Rolle spielte die persönliche Vertrauensbeziehung zum Kunden in der Vergangenheit? Welche Rolle spielt sie heute im Firmenkundengeschäft?
Sie spielte früher, glaube ich, eine noch größere Rolle. Das kann man sicherlich sagen. Der Anteil von der Begleitung von Firmenkunden, vor allen Dingen aber auch der Bonitätsbeurteilung von Firmenkunden, war noch stärker auf die persönliche Bonität, die Einschätzung des Unternehmers, des Geschäftsführers fokussiert. Und das hat sich doch im Laufe der Jahre geändert, ohne dass diese persönliche Bonität deswegen Sie spielt nicht mehr die einzige Rolle. Das war früher stärker eindeutig. Und heute ist es doch alles deutlich zahlenbasierter, viel mehr auch ausgerichtet an objektiven Sachverhalten, Tatbeständen, Messungen, Zahlenerhebungen und so weiter. Also da hat sich was geändert, aber gerade im Firmenkundengeschäft spielt nach wie vor die persönliche Beziehung eine maßgebliche, wenn nicht nach wie vor die größte Rolle.
Aber die Regulierung hat ja eben auch viel verändert. Es ist formalisierter geworden und vielleicht mal so als Maßstab, wie lang waren Kreditvorlagen früher? Wie sehen sie heute aus?
Ja, das mag ich Ihnen gar nicht erzählen. Also Kreditvorlagen von heute sehen komplett anders aus als Kreditvorlagen von damals. Der eine Grund ist das, was ich eben sagte, viel stärkere Zahlenorientierung als früher. Früher wurden natürlich genauso Zahlen und Bilanzen analysiert, aber heute geht es sehr viel weiter. Das zweite hat aber auch was mit IT zu tun, weil natürlich heute eine Kreditvorlage quasi schon, ich sag mal, die digitale Vorbereitung des weiteren Bearbeitungsprozesses ist. Ne? Damals war es ein Schriftstück, ein Vermerk, ne? Eine Vorlage, und die musste anschließend dann digitalisiert werden. Heute wird ja alles schon digital eingegeben und so sehen auch die Kreditvorlagen heute deutlich digitalisierter aus. Sie kommen ja auch gar nicht mehr in Papierform, sondern sie kommen eben über den Computer und ist eben so ausgerichtet, dass der weitere Bearbeitungsprozess nach Entscheidung sofort weitergehen kann. Ne? Insofern haben sie sich dramatisch verändert und es ist heute schon schwerer, eine Kreditvorlage zu lesen als damals. Ne? Und sie ist einfach viel umfangreicher. Also Pi mal Daumen. Ich würde sagen, wenn früher eine Kreditvorlage 6 Seiten war, ist sie heute 30 Seiten.
Das ist ja schon enorm. Das bedeutet viel Aufwand, auch entsprechend Kosten, die damit einhergehen. Das, was man auch gerade den Regionalbanken ja immer so als Wettbewerbsvorteil zugemessen hat, nämlich auch mal Kunden durch dick und dünn zu begleiten, wenn ich so sagen darf. Kasse, Volksbank wahrscheinlich genauso noch leisten?
Ich würde es gerne so beantworten. Wir müssen es uns leisten, weil das meines Erachtens unser Alleinstellungsmerkmal ist. Das wird anspruchsvoller. Das ist schwerer vor dem Hintergrund eben auch der regulatorischen Anforderungen, die einfach zu erfüllen sind, auch in der Erhebung von Daten, Informationen und so weiter. Aber wenn uns das verloren geht, wenn wir das nicht weiter ganz hoch einwerten, dann wird es schwerer für uns. Und unsere Erfahrung auch jetzt ist, dass das gerade etwas ist, wo viele Firmen, vor allen Dingen Firmenkunden, sich deswegen auch noch wohler bei uns fühlen. Weil es zwar auch ein zunehmender Anteil an Regulierung ist und an Datenerhebung und was die alles abliefern müssen, aber eben immer noch es so ist, dass die persönliche Beziehung eine hohe Rolle spielt. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir das aufgeben, dann ist unser Geschäftsmodell gefährdet.
Jetzt haben sich ja nicht nur die Banken verändert und verändern müssen, sicherlich auch die Kunden. Wie haben sich denn die Kunden Ihres Erachtens in den letzten 4 Jahrzehnten gewandelt?
Gut, durch die Digitalisierung ist natürlich auch der Kunde in der Lage, sich viel unkomplizierter auch mit anderen Banken zu beschäftigen oder mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Es ist eine viel höhere Transparenz über Angebote, Preise natürlich auch. Ne? Insofern hat sich auch der Kunde da geändert und challenged uns natürlich auch, ne? Indem er uns mit Wettbewerbsangeboten konfrontiert. Aber mein Eindruck ist unverändert, unsere Herausforderung herausragende Stärke ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, eben noch diese persönliche Beziehung. Ich glaube, da sind wir nach wie vor Spitzenreiter. Und deswegen kämpfe ich so dafür, das aufrechtzuerhalten, weil das eben auch unsere Chance auf Alleinstellungsmerkmal ist.
Und das merken die Kunden ja meistens in Krisensituationen, ob man einen Partner hat, also ob es Corona ist, ob es andere Dinge sind, die wir auch erlebt haben. Jetzt nochmal intern auf das Kreditgeschäft gefragt. Früher war es ja so, Kreditgeschäft war das Sprungbrett eigentlich in Führungspositionen. Ist das immer noch so?
Na, sagen wir mal so. Es ist ja zunächst mal einfach unverändert eine formale Bedingung. Ne? Auch heute.
Ja, aufsichtsrechtlich.
Können Sie die Geschäftsleitereignung, die Sie ja von der BaFin erteilt bekommen müssen, können Sie nur bekommen, wenn Sie nachweisen, dass Sie entsprechende Krediterfahrung haben. Insofern ist es intrinsisch, müssen Sie es haben. Ne? Geht nicht anders. Es hat sich aber schon verändert. Ich kann es auch aus unserem eigenen Haus sagen. Früher haben Sie im Wesentlichen über das Kreditgeschäft Karriere gemacht. Und das hat sich doch dramatisch geändert. Heute spielen andere Kompetenzen eine Rolle. Banksteuerung, Aufsichtsrecht, aber
IT
bitte?
Vielleicht auch IT?
IT wäre das nächste Feld, eine Projekterfahrung. Also es ist heute wesentlich, wesentlich breiter, das Profil, das Anforderungsprofil. Und ich sehe es auch heute, jetzt in meinem aktuellen Kollegium sind eben nicht nur Kreditleute, ne, sondern da sind auch Kolleginnen und Kollegen, die eine andere Vita haben. Trotzdem, ohne Kredit geht's nicht.
Mhm. Dann kommen wir mal auf das Privatkundengeschäft und ein wichtiger Trend ist dort ja auch der Zug zum Online-Banking. Wann war Ihnen persönlich eigentlich klar, dass der Zug zum Online-Banking auch nicht mehr zu stoppen ist und dass es eben auch zu Filialverkleinerungen und Filialschließungen kommen muss?
Ja, also es war lange doch der Glaube, dass man ein Gegengewicht zur Digitalisierung zum Online-Banking aufbauen kann oder erhalten kann durch die Nähe der Filiale. Aber das muss man sagen, das hat sich schon in den 90er Jahren, spätestens dann Anfang dieses Jahrtausends, hat sich das zerschlagen. Und dann ist ja nicht nur die Kreissparkasse Köln, die immer sehr offen war, auch als Einzelinstitut, aber auch die Organisation hat ja im Prinzip komplett gewendet. Es gibt ja diesen Satz, if you cannot beat them, join them. Und ich glaube, das ist der Sparkassenorganisation gelungen. Ne? Denn unsere Finanz-App ist ja nach wie vor die erfolgreichste, auch bestens bewertetste Finanz-App, die wir haben. Und ich glaube, das kann auch nur die Antwort sein. Wir können uns dem nicht verschließen. Ganz im Gegenteil, wir müssen die Vorteile der Digitalisierung und des Online-Bankings nutzen. Und das glaube ich, so ähnlich wie im Firmenkundengeschäft, wir müssen es aufladen. Wir müssen es aufladen mit dem, was wir als Institut vor Ort können. Ne? Die Nähe eben zumindest bereithalten. Ne? Und das tun wir natürlich mit dramatischen Auswirkungen. Als ich angefangen habe, hatten wir weit über 20. Haben wir noch 95. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man mir das vorhergesagt hätte, hätte ich gesagt, dann überlebe ich meinen Job nicht. Ne? In meiner Zeit sind über 100 Filialen zusammengelegt worden. Aber es ist der einzige Weg, weil man kann es doch einfach sehen. Natürlich helfen wir auch in die Digitalisierung, ins Online-Banking zu überführen fürs Mengengeschäft. Aber das ändert nichts daran, dass die Verhaltensweisen sich geändert haben. Gerade die junge Menschen, die wollen das digital machen. Ne?
Genau, aber hat denn vor dem Hintergrund Ihr Haus schon den richtigen Mix aus Präsenz und Online erreicht? Oder glauben Sie, dass in den nächsten Jahren sich, was die Filialzahl angeht, doch nochmal einiges tun wird?
Ja. Also ich glaube, wir sind 3/4 des Weges sind wir gegangen. Mhm. Das liegt aber auch bei uns daran, dass wir ja als große Flächensparkasse einfach auch unseren Versorgungsauftrag erfüllen müssen und auch wollen. Ne? Denn selbst wenn man nur Online-Banking macht, trotzdem nehmen die Menschen wahr, diese Sparkasse ist in unserer Region, auch wenn ich selber gar nicht hingehe. Ich will noch eine kurze Anekdote erzählen. Mit der Zusammenlegung von Filialen haben wir die sogenannte mobile Filiale eingeführt, sind da so ein bisschen für belächelt worden. Ich kann Ihnen sagen, wir haben heute 6 mobile Filialen, die fahren 60 Halteorte an. Das heißt, wir sind, wenn Sie mal rechnen, rund 100 Filialen, haben wir eigentlich noch 160 Filialen, obwohl wir praktisch 100 haben. Das ist ein Riesenerfolg. Schon allein, dass dieser Bus durch unsere Region, Sie kennen das bei uns in den Landkreisen, das ist ja teilweise eben auch schon etwas doch weiter weg von den Oberzentren, ne? Und das ist kommt gut an. Aber zurück zur Frage. Ich glaube Folgendes. Und auf dem Weg sind wir. Unser Ziel ist es eigentlich, eine Filiale in Zukunft zu haben, die, ich sag mal, sowohl denjenigen bedient, der gerne in die Filiale will oder für bestimmte Geschäfte in die Filiale will, und dem Online-Banker. Das findet aber im selben Raum statt. Wir haben heute schon ein junges Team, das expandiert unfassbar. Die machen reines Online-Banking, aber mit persönlicher Kundenbeziehung. Das heißt, sehr insbesondere durch die Videotechnologie klappt das heute. Ne? Also wir könnten jetzt auch, ich wäre bestens technisch ausgestattet. Ne? Ich kann Ihnen Folien zeigen, ich kann Verträge mit Ihnen jetzt abschließen. Und das aber aus der Filiale. Das sind im Moment noch separate Standorte. Aber ich glaube, wir werden in ein paar Jahren große Filialen nur noch haben. Und da gibt es eben, so wie früher ist, die Privatkunden- und die Firmenkunden-Ecke gab, gibt es die Ecke Online-Banking. Es wird also so sein, dass wir aus einer Filiale alles anbieten, auch das Online-Banking. Immer mit diesem Gedanken, wie können wir das digitale Banking online persönliche Beziehung. Das wird immer, glaube ich, zumindest in den nächsten Jahren, unser Hauptpunkt sein. Und die Erfahrungen sind schon erheblich, gerade so vor dem Hintergrund der neu auftretenden Neobroker und. Wenn wir den Kunden ins persönliche Gespräch, so wie wir jetzt miteinander sprechen, bekommen, dann gewinnen wir. Dann gewinnen wir. In den meisten Fällen. Wir können ja, ich sag mal, in 50%, das ist unser Marktanteil, Pi mal Daumen, ne? Wir gewinnen dann, wenn wir die persönliche Beziehung bekommen, ne? Und unser Leistungsprofil ist technisch nicht wirklich schlechter. Wir hinken natürlich gegenüber einem Neobroker, der auf der grünen Wiese gebaut ist, hinken wir immer ein Stück hinterher. Aber da sind wir nur temporär. Ne? Ja. Insofern sehe ich da unsere Chance. Und da sind wir noch nicht ganz. Das ist auch für die Menschen eine große Veränderung, einmal jemanden persönlich am Beratertisch zu haben oder den Netz zu begleiten. Das braucht noch ein Stück Veränderung auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Aber auf dem Weg sind wir und ich glaube, der wird auch gelingen.
Das Zielfoto kann ich gut nachvollziehen und ist eigentlich schon lustig, wo Sie das mit den Bussen auch eben eingebracht haben. Das ist ja so eine Rolle rückwärts eigentlich. Das gab es ja in den 50er, 60ern auch schon mal und dazu kommt man jetzt aber aus ganz anderen Gründen wieder zurück.
Deswegen ist es wirklich anekdotisch, weil wir haben genauso wie Sie sagen, wir haben in den 60er, 70er Jahren mobile Filialen gehabt, weil wir uns noch nicht getraut haben, eine Filiale zu machen. Und wenn die lief, haben wir die Filiale und der Bus wurde abgeschafft. Dann waren die Busse weg. Und jetzt ist genau umgekehrt. Jetzt gehen wir mit der Filiale weg, wollen aber den Ort nicht verlassen und fahren noch mit der Filiale einmal oder zweimal die Woche hin. Für ein, zwei Stunden, je nachdem, wie hoch die es ist schon verrückt. Aber ein Riesenerfolg. Ich kann das nicht anders sagen, auch wenn es altmodisch klingt.
Ja. Der Hype um die Fintechs, Sie haben Neobroker eben schon mal angeschnitten, hat so ein ganz klein wenig nachgelassen. Man wartet eigentlich schon lange darauf, dass auch die Big Techs, also Amazon und Co., auch mal wirklich das Bankgeschäft auch in Deutschland aufrollen, ist bisher nicht erfolgt. Glauben Sie daran, dass das noch kommt und was befürchten Sie dann für Ihre eigene Wettbewerbsposition?
Ja. Also Der erste Hype ist vorbei, aber es entwickelt sich ganz stark weiter. Das muss man sagen. Und durch die neuen Technologien wird es sich noch meines Erachtens weiter verstärken. Erste Vorbemerkung: Das ist das Einzige, wo ich Regulierung begrüße. Denn ein Grund dafür ist eben auch, dass die Regulierungsanforderungen für ein Kreditinstitut hoch sind. Und deswegen haben zum Beispiel die Big Banks haben deswegen auch zurückgeschreckt erstmal, ne? Weil der regulatorische Aufwand eben so hoch ist. Ne? Aber das wird sich alles ermöglichen lassen künftig. Wir haben Entwicklungen jetzt insbesondere der Neobroker, das ist im Moment der ganz große Trend. Aber wir haben ja im Moment, beobachten wir ja, von JP Morgan eine große Die kommen auf den deutschen Markt, die sitzen in Berlin, bereiten das seit Jahren vor, haben ein riesiges Investitionsbudget, haben viele Mitarbeitende schon eingestellt. Also da tut sich was. Und ich will mal sagen, was ich zum Beispiel im Moment sehr ernst nehme, sind die Anstrengungen von BBVA, also Banco Bilbao Valencia. Also das ist schon bemerkenswert, wie die eben mit den technischen Mitteln und zunehmend auch mit künstlicher Intelligenz doch eine bemerkenswerte bankwirtschaftliche Leistung erbringen können und dann auch noch mit attraktiven Preisen. Uiuiui, da muss man mal sehen. Das ist schon eine neue Dimension, die da auf uns zukommt. Mhm. Große Frage, Herr Professor Paul, ist für mich, und das kann ich noch gar nicht so als Älterer gar nicht so gut beurteilen, die jungen Menschen, die heute mit den Medien, mit sozialen Medien groß werden, sind die möglicherweise zufrieden, wenn sie von Avataren mit künstlicher Intelligenz geladen, wenn die leistungsfähig werden. Ich mache mir da schon Sorge, weil wenn ich es bei meinen eigenen Enkelkindern sehe, ne, hier ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Und wenn man sich mal heute gute Avatare anschaut und wenn man dann überlegt, die sind 7 Tage, 24 Stunden da, die sind nicht in Urlaub, die sind nicht krank und sind mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, sodass die ihnen auch, das wird sich dramatisch weiterentwickeln, wahrscheinlich auch ein tolles Beratungsangebot machen können. Ne? Wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, ob dieses Persönliche, ob das ersetzt wird oder ob es denn dann doch am Ende für viele die Wichtigkeit behält, die es heute hat. Ja. Und ich glaube ja, dass das so sein wird, aber sicherlich reicht meine Vorstellungskraft vielleicht auch noch nicht für alles aus, was die Technologie alles noch bieten wird.
Das ist auch selektiv, ne, dass man für ganz bestimmte Dinge sagt, ja, da reicht mir sozusagen auch der Avatar, aber bei komplizierten, sensiblen Dingen möglicherweise anders handeln. Wissen wir nicht. Aber weil Sie gerade auch die jüngeren Leute angesprochen haben, die tendieren ja auch stark zu Kryptowerten. Und stehen Sie eigentlich auch persönlich hinter der Entscheidung der Sparkassen, künftig Kryptowerte anzubieten? Das war ja nicht unumstritten.
Nein, das ist war und ist auch nicht unumstritten. Ich sag mal so, wir bieten sie ja jetzt im Moment im ersten Schritt an, dass man bei uns Krypto abwickeln kann im weitesten Sinne. Ich glaube persönlich, dass es einen viel größeren Stellenwert noch bekommen wird im weitesten Sinne in der Abwicklung von Assets. Durch die Blockchain-Technologie halte ich das für sehr wahrscheinlich, auch wenn mir an der einen oder anderen Stelle die Vorstellungskraft fehlt. Das muss ich einräumen, aber ich glaube schon, dass das so kommen wird. Die Frage, was ist mit den Kryptowährungen selber? Gut, wir bieten es jetzt an, aber wir sehen uns nicht in der Lage, heute dazu eine Beratungsleistung zu erbringen. Ich weiß nicht, wie man Krypto, also natürlich der bekannteste Bitcoin, wie wollen Sie den beraten? Also natürlich, das ist knapp und irgendwie findet es viel Verwendung im unregulierten Raum. Was sollen wir dazu sagen? Das ist nach wie vor, nach meiner Einschätzung, eine Spekulation und da beraten wir nicht rein. Aber mein Kollege hat ein gutes Beispiel, ne? Wenn jemand bei uns ein Schließfach hat und legt da Muschelgeld rein, ja, dann sage ich auch, wie kann man Muschelgeld haben? Aber wenn er eben Muschelgeld, solange es nicht mehr riecht und sauber ist, warum soll der kein Muschelgeld bei uns in seinen Tresor legen? Und so sehe ich das eben auch mit Krypto Assets oder Kryptowährungen, die wir müssen verwahrfähig sein. Ja. Ne? Und dann müssen wir es beobachten, was passiert. Ne? Insofern sind wir zurückhaltend, und viele sagen, ja, ihr habt uns gar nicht Bitcoin empfohlen, da wäre ich ein reicher Mann oder reiche Frau geworden. Ne? Das können wir nicht. Dazu sind wir auch nicht da. Ja, aber wir müssen das mindestens, was die Abwicklung angeht von Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft und so weiter, müssen wir uns dem stellen, sonst verlieren wir. Ne?
Ja. Zahlungsverkehr ist ja auch ein Bereich, wo man schon ein Stück weit eingebüßt hat, seine Wettbewerbsposition. PayPal ist vorbeigezogen, muss man einfach sagen, an vielen deutschen Instituten. Man konnte das nicht stoppen. Glauben Sie, dass man jetzt mit Vero etwas Wirkungsvolles hat, um das einzuhegen?
Ich hoffe das. Man kann es noch nicht genau sagen, aber es ist eine Riesenchance. Ne? Und hier haben wir ja ein Glück jetzt mal im Vergleich zu den bisherigen europäischen Aktivitäten tatsächlich ein europäisches Vorgehen. Und deswegen sind die ersten Schritte immer gescheitert, weil zerstückelt waren.
Man war sich nicht einig.
Ja. Genau, es gab keine europäischen Initiative, keine gemeinsame. Weil immer am Anfang denkt jeder, ne, ich kann es alleine und habe da Marktvorteile und es zerbröselt immer wieder. Aber zurück. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Chance und diesmal müssen wir ja auch als Deutsche sagen, ein Glück haben wir jetzt die europäischen Partner, die deutlich weiter sind, insbesondere Frankreich ist deutlich weiter und denen ist es ja auch gelungen und das ist ja der Beweis, dass es geht, dass PayPal spielt in Frankreich nicht ansatzweise die Rolle wie bei uns hier in Deutschland und das liegt daran, weil wir nichts auf die Kette gebracht haben, ne? Auch als Deutsche insgesamt Kreditwirtschaftsgruppe nicht, ne? Und in Frankreich ist das eben eher gelungen und mit denen sind wir jetzt zusammen auf einem System. Wir haben ja in Europa immerhin jetzt schon 43 Millionen Nutzer, ne? Also schon wirklich eine nennenswerte Zahl. In Deutschland hinken wir nur mit 2 Millionen noch hinterher. Jetzt kommt im Herbst ja kommt der kommt ja noch der Onlinehandel dazu, ne? Das ist dann nochmal ein Riesenschritt, weil da ist ja eigentlich PayPal hergekommen, ne? Und wenn das einschlägt, dann habe ich doch Hoffnung, dass wir da eine nennenswerte Rolle spielen können. Trotzdem ist das eine große Herausforderung. Wir sind ja gebrannt, ne? Wir haben ja nun schon einige schlechte Erfahrungen gemacht. Dennoch bin ich guter Dinge, dass das diesmal klappt.
Und ein anderes Zukunftsthema in dem Zusammenhang, wie stehen Sie persönlich zum digitalen Euro?
Ja, ich kann mich da ja jetzt frei zu äußern, weil ich Ende des Jahres in Ruhestand gehe. Also ich stehe dem kritisch gegenüber. Aha. Natürlich ist es eine logische Idee, auf die man kommen muss, wenn sich die digitalen Währungen jetzt fortsetzen und so eine hohe Relevanz bekommen, dann muss eine Notenbank sich diesem Thema stellen. Da gibt's ja überhaupt keine Diskussion. Aber wo sind meine Sorgen, die ich habe? Wenn der digitale Euro kommen sollte, und er wird ja kommen, ich glaube, es ist nicht mehr aufzuhalten, dann finde ich, sollte zumindest sehr darauf geachtet werden, dass die Notenbank nicht die ihr zugewiesenen Aufgabenfelder verlässt. Und die Gefahr sehe ich einfach. Ne? Das fängt damit an. Bisher über den digitalen Euro könnte dann oder sollen ja dann auch Privatkunden zum Beispiel ein EZB ja Zugang haben. Ich weiß gar nicht, ob es ein Konto sein muss und werden muss, aber immerhin, es gibt eine unmittelbare Verbindung zwischen Privatkunden und zwischen der Notenbank. Und das ist kritisch. Ne? Wenn man alte Lehrbücher nachliest, das werden Sie noch viel besser wissen als ich. Dann ist ja die Rolle, insbesondere wenn die Notenbank auch Aufsicht ist, ist klar umrissen. Und da haben sich kluge Menschen auch viele Gedanken zugemacht, warum das richtig so ist. Und in dem Moment, wo die Notenbank und Aufsicht selber Teil des Bankensystems wird, dann habe ich da erstmal Bedenken gegen.
Ne? Denn ordnungspolitisch, ja.
Genau, wer beaufsichtigt die? Ne? So, das Zweite darf man natürlich nicht unterschätzen und ich finde, das ist bisher überhaupt noch nicht hinreichend in den Diskussionen abgehandelt worden oder behandelt worden. Jetzt stellen Sie sich vor, was wir alle nicht hoffen, aber sie wird ja irgendwann mal wieder kommen, eine Finanzkrise, wie auch immer geartet. Jetzt stellen Sie sich vor, die Menschen haben Angst, ne, und räumen ihr Geld von den Banken ab und switchen in den digitalen Euro. Das würde das möglicherweise sogar noch mal verschärfen, eine solche Liquiditätskrise, die dann möglicherweise entstehen könnte. Also da habe ich allergrößte Bedenken. Deswegen, ja, ich finde, eine Notenbank muss dieser Entwicklung zur digitalen Währung muss sie Rechnung tragen. Aber sie sollte ihr zugewiesenes Aufgabenfeld nicht verlassen. Ne? Und da sehe ich eben die Gefahr, dass das passiert. Ne? Mal abgesehen davon, das sage ich natürlich jetzt auch, muss man über die Kostenverteilung sprechen. Schätzungen gehen ja brutal auseinander. Zwischen 5 und 30 Milliarden soll das die Kreditwirtschaft kosten. Egal wie viel, das ist ziemlich viel jedenfalls. Ne? Und wir werden ja dann gezwungen, unseren Kunden den Zugang zu ermöglichen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu Euro, das vielleicht obwohl digitales Bezahlen doch eigentlich heute gut funktioniert. Jetzt egal, wie gut Vero wird, aber wir haben Wallets heute, wir haben Apps heute. Wenn wir jetzt sagen, ey, Professor Paul, Sie kriegen 50 Euro von mir, dann drücke ich auf mein Handy und Sie haben das in über Instant Payment, haben Sie das in 3 Sekunden auf Ihrem Konto. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden wir da vor einem Nirvana stehen. Insofern frage ich mich schon immer, wo ist der Sinn? Und deswegen, ja, wozu kann es verwendet werden?
Genau. Also ich würde das auch teilen und sagen, ich habe nie so recht verstanden, warum man auch die Privatkunden sofort damit fast schon beglücken will, dass vielleicht Firmenkunden auch technisch Vorteile haben mögen. Mag ja sein, aber für den Privaten ist es sicherlich auch schwerer, der Öffentlichkeit dann da nahe zu bringen. Ich würde gerne noch 3 Veränderungstreiber der Branche beschreiben. Nachhaltigkeit, da haben Sie schon viel gemacht, das weiß ich aus unseren Kontakten, aber fahren Sie das teilweise zurück, weil ja ESG in der Öffentlichkeit jetzt mittlerweile etwas kritischer gesehen wird?
Also nein, fahren wir nicht, weil wir haben immer folgende Philosophie vertreten. Also erstens haben wir mit Nachhaltigkeit, wie Sie ja gerade freundlicherweise auch erwähnt haben, aus uns selbst heraus schon vorangetrieben, als es überhaupt noch nicht das Thema war, was es heute war. Natürlich viel breiter noch angelegt, nicht nur eben auf alles, was rund um Umwelt ist, sondern eben auch um die anderen Aspekte der Nachhaltigkeit. Wir haben Anfang des Jahrtausends unseren ersten Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt, gemeinsam noch mit der damals noch lebenden WestLB. Wir haben uns diesem Thema immer gestellt aus innerer Überzeugung und haben immer versucht, quasi die regulatorischen Anforderungen nicht als Treiber für unser Vorgehen zu nehmen, sondern wir machen Nachhaltigkeit so, dass automatisch Regulatorik damit erfüllt wird. Das gelingt nicht mehr. Das will ich schon sagen. Das gelingt nicht mehr. Insofern glaube ich, dass es an vielen Stellen gut ist, wo die Nachhaltigkeit eigentlich zum Bürokratiemonster sich entwickelt hat, wo es gar nicht mehr darum ging, was die Nachhaltigkeit eigentlich will, sondern durch Regulatorik, durch Datenerhebung und so weiter einfach nur unglaublichen Arbeitsaufwand erzielt. Und das, hoffe ich, wird jetzt weniger, hat aber nichts mit unserer Haltung zu tun, aus uns selber heraus uns weiterhin nachhaltig zu engagieren und alles dazu beizutragen, und zwar noch viel breiter als bei Umwelt, dass es nachhaltig ist, ne? Und hoffen, dass die regulatorischen Anforderungen geringer werden. Insofern hoffen wir, dass wir unsere regulatorischen Bemühungen etwas reduzieren können, aber das Inhaltliche werden wir unverändert machen.
KI wäre mein zweites Stichwort. Das hat ja ganz breite Anwendungsmöglichkeiten. Welche haben Sie im Moment vor Augen, wo Sie sagen, da ist KI ein echter Gamechanger?
Also KI ist für uns ein echter Gamechanger aus ganz, ganz vielen Gründen. Erstens haben wir eben schon drüber gesprochen, Markt. Der Markt konfrontiert uns damit. Und da müssen wir mit umgehen. Und wir müssen eben die KI nutzen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen bestens mit allem Know-how ausgestattet sind. Wir müssen es eben, ich habe es jetzt schon leider zweimal gesagt, wir müssen es aufladen mit dem, was wir als Personen, als Menschen können. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist meine tiefe Überzeugung. Das Zweite ist natürlich, ist unfassbares Effizienzpotenzial. Weil natürlich zunehmend eben auch hochanspruchsvolle Arbeiten zumindest vorbereitet werden können durch die künstliche Intelligenz, nicht abgeschlossen werden können. Also wir sagen nach wie vor noch, die Kreditentscheidung wird immer noch am Ende von einem Menschen getroffen. Aber die Analyse kann eben dramatisch unterstützt, also im positiven Sinne dramatisch unterstützt werden von künstlicher Intelligenz. Dann alles rund um Cyberrisiken, da kann die künstliche Intelligenz unglaublich, und leistet sie ja auch schon, die kann an Verhaltensmustern, an Kontobewegungen, kann sie erkennen, was Menschen niemals leisten können, jedenfalls nicht in der Menge und in der Schnelligkeit, kann sie an bestimmten Algorithmen erkennen, dass das möglicherweise jetzt ein krimineller Vorgang ist, was auch immer. Also da sehe ich im Bereich der Prävention sehe ich unglaubliche Chancen. Und wir haben bei uns wirklich in den nächsten Jahren ein demografisches Problem.
Das wäre mein dritter Veränderungstreiber noch gewesen, ja, genau. Ja,
wir verlieren in den nächsten Jahren über die natürliche Fluktuation rund 500 Mitarbeiter. Die kriegen wir, obwohl wir im Moment wieder über 100 Auszubildende jedes Jahr einstellen, kommen wir nicht gegen an. Das heißt, wir müssen Arbeit reduzieren. Wir müssen Arbeit, weil wir nicht genügend Menschen haben. Und deswegen muss ich bei uns, glaube ich, auch nie einer Sorgen um Arbeitsplatz machen. Er muss höchstens darüber nachdenken, dass er vielleicht auch mal was anderes machen muss. Aber da liegt natürlich auch ein riesiges Potenzial, weil eben zunehmend Arbeiten von einer KI erledigt werden können, die früher nur von Menschen erledigt werden können. Ich will es mal so sagen, es muss eben nur nach meiner und unserer heutigen Haltung, es muss immer so sein, dass am Ende nochmal irgendwo ein Mensch, und wenn es mit gesundem Menschenverstand ist, dass der da nochmal drüber guckt. Ne? Also nicht jetzt bei einer Auswertung eines Cyberrisikos, aber bei einer oder bei einer Beratung.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie von Anfang an vom Sparkassengedanken infiziert waren. Und Sparkassen treten ja auch an, um ihren Beitrag zu leisten für die Menschen, für die Unternehmen, für die Kommunen in ihrer jeweiligen Region. Auf welchen, Neudeutsch würde man ja sagen, Impact sind Sie persönlich besonders stolz?
Ich bin besonders stolz darauf, dass eben die Sparkassen im Allgemeinen und eben auch unser Institut mehrere Themen begleitet, bedient, die Vokabel gefällt mir nicht so gut in dem Zusammenhang, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich damit meine. Also, unsere Leistungserbringung reduziert sich eben nicht nur auf eine finanzwirtschaftliche Kredit-, Wertpapierberatung und ähnliche, verbunden dann mit einem hoffentlich guten wirtschaftlichen und ökonomischen Ergebnis, sondern unser Ziel ist eben auch immer als Unternehmen etwas mehr zu leisten, uns in der Region zu engagieren. Ich sag mal, Technologiezentren mit zu begleiten, aber auch was für die Kultur, fürs Soziale zu tun. Das heißt, unsere Leistungsfähigkeit nicht nur unserem Eigentümer zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich der Region im weitesten Sinne zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch, glaube ich, gut gelungen. Und ich glaube auch, auch wenn das schwer messbar ist, ich glaube auch, dass das bei der Wahl einer Bank heute eine Rolle spielt. Nicht bei allen, ne? Aber doch bei einer Vielzahl von Menschen, die sagen, nee, das ist mir irgendwie, da gehe ich gerne hin, weil ich irgendwie weiß, die überweisen das Geld nicht nur irgendwo hin oder da verdient nicht nur ein Aktionär, sondern irgendwie ist die Sparkasse in der Region präsent und trägt mit dazu bei, dass es der Region gut geht. Und das finde ich sehr wertvoll, dass es eben weitere Dinge gibt, für die wir da sind. Nicht nur unmittelbar finanzwirtschaftlich die Leistung zu erzeugen und Gewinn zu machen, sondern dass wir uns irgendwie als Bestandteil der Gesellschaft breiter engagieren. Und ich finde, das ist auch ein Stück Aufladen unseres Selbstverständnisses und auch in der Wirkung bei Menschen. Nicht bei allen, aber doch bei vielen schon.
Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, die zweitgrößte Sparkasse in Deutschland zu sein?
Ja. Also jetzt muss erst die Eitelkeit noch mal kurz sprechen. Was die kommunalen Sparkassen angeht, sind wir die größte Sparkasse in Deutschland. Höchste Wertschätzung nach Hamburg, aber ist ja keine kommunale getragene Sparkasse, sondern eine freie Sparkasse. Sorry, der musste jetzt noch sein. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ganz, ganz schwere Frage. Also wir sind ja kurz vor der EZB-Beaufsichtigung. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr dann die 30 Milliarden überschreiten. Zumindest am 30.09. sah es so aus, da waren wir über 30 Milliarden. Und insofern beschäftigen wir uns mit der Frage natürlich sehr intensiv, weil wir natürlich auch lange überlegt haben, steuern wir ein bisschen gegen oder steuern wir nicht gegen. Wir haben nie wirklich gegengesteuert, weil wir glauben, wir müssen wachsen. Ne? Wir können nicht schrumpfen. Das hat so brutale Nebenwirkungen, die uns nicht gut zu Gesicht stehen.
Widerspricht auch dem, was Sie eben gesagt haben, genau. Die Verantwortung für die Region und so weiter.
Genau. Kann also nicht sein. Und wir sind nur die letzten beiden Jahre nicht drüber gekommen, nicht weil wir gegengesteuert haben, sondern weil einfach das Geschäft schwach war. Ne? Es war eben Wachstum, Kreditgeschäft war nicht da. Einlagenwachstum hat sich deutlich reduziert. Also jetzt, wo es ein bisschen sich wieder stabilisiert, wachsen wir auch wieder und wir werden drüber gehen. So, jetzt aber zu Ihrer Frage zurück. Wir haben jetzt für uns entschieden, vielleicht ist es besser, der Kleine unter den Großen als der Große unter den Kleinen zu sein. Ne? Das ist jetzt so im Moment unser Gedanke daran. Sie haben schon, das ist für die Gruppe eine Herausforderung, also die Sparkassenfinanzgruppe schon eine Herausforderung und durch die neuesten Aktivitäten der BaFin, die ich sehr begrüße, will ich ausdrücklich sagen.
Kleinbankenregime als Stichwort.
Kleinbankenregime finde ich schon also bemerkenswert und finde ich sehr mutig und finde ich auch ganz toll. Aber daran sehen Sie, das wird die Gruppe spalten, befürchte ich. Ne? Weil natürlich die Anforderungen dann, die über 10 Milliarden, die sollen zwar auch relativiert werden, aber sie haben dann als größere immer mehr Anforderungen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Darauf stellen sich natürlich auch die zentralen Dienstleister ein. Also ich sag mal, eine FI muss eben über 300 Sparkassen bedienen und sie orientiert sich natürlich in dem, was sie anbietet, orientiert sie sich am Schnitt und nicht an dem Größten. Und eine FI ist für uns, so sehr wir sie schätzen und ja auch uneingeschränkt nutzen, aber es ist schwierig, eine Unterstützung für die Migranten hinzukriegen. Weil wir jetzt im Moment eben, zwei sind schon, Berlin historisch aus Landesbankenzeiten. Gut, dann haben wir noch die Frankfurter Sparkasse, aber die ist ja Bestandteil der Helaba. Das heißt, die hat das Thema verarbeitet und die Haspa eben. Ne? Aber wir haben nicht den Zugang, dass die FI jetzt sich an uns ausrichtet, was unsere IT-Anforderungen sind. Und die sind eben unter EZB-Aufsicht deutlich höher. Insofern ist das schon eine Herausforderung als Großer, weil eben viele nicht die Bedürfnisse haben, die wir haben. Ne?
Es gibt eine größere Spaltung, glaube ich, denn es bleiben ja gar nicht mehr so viele, die über den 10 Milliarden sind. Und dann muss man gucken, wie sich der Verbund auch ein bisschen neu sortiert, glaube ich. Also so ganz einfach wird das nicht. Aber
Sie sind auf der Richtung, ich kann Ihnen die Zahl sagen, das sind Pi mal Daumen nur 30 Institute.
Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen, nämlich das erste. Sie engagieren sich sowohl beim ersten FC Köln als auch bei den Roten Funken, beides mit mehr Lust als Last.
Mit mehr Lust.
Lust.
Ja, natürlich, das ist.
Auch beim Fußball, wo es ja auf und ab geht.
Ja, also das ist. Also jetzt so kurz wie möglich. Also erstens, tatsächlich ist schon mein Leben lang Rot meine Lieblingsfarbe gewesen. Das
teilen wir beide.
Ne? Also Rot fand ich immer, war immer meine Farbe. So. Insofern hängt das vielleicht auch mit meiner Affinität zur Sparkasse zusammen. So, ich will nicht sagen, dass ich deswegen erst FC Köln-Fan. Es ist aber so, es ist eben auch Rot. Ich bin damals als junger Panz, bin ich eben Wolfgang Overath-Fan gewesen. Und so bin ich eben zum FC. Und das ist ja eine nicht zu beschreibende Sache. Man muss sich mal vorstellen, der FC hat jetzt über 150.000 Mitglieder allein in den letzten Jahren um 50.000 gestiegen, obwohl ja die Geschichte der letzten Jahre des FCs, sagen wir mal, jetzt kein Selbstläufer ist. Insofern, es ist unfassbar, was das für ein Phänomen ist. Aber jeder, der eben mal im Stadion war, dann haben wir ja in allen Fußballstadien mittlerweile.
Ich kenne das als Dortmunder.
Dann wissen Sie genau, was ich meine. Das ist ja so ähnlich. Ne? Das infiziert. Und das ist ja wirklich mittlerweile so über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Es ist ja nicht so, dass es nur bestimmte Gesellschaften, über alle Gesellschaftsschichten ist, sie haben positiv Wahnsinnige über alle Gesellschaftsschichten beim FC. Und so ist das auch bei mir. So, und bei den Roten Funken, der Hintergrund eigentlich, weswegen ich mich bei den Roten Funken engagiere, ist tatsächlich neben der Farbe, das war aber nicht der Grund, das ist nur die glückliche Ergänzung. Die Roten Funken sind das alte historische Stadtchor der Stadt Köln. Also das war ein runtergekommenes Chor, waren die alten Stadtsoldaten, ne, die aber dann in französischer und preußischer Besetzungszeit dann eben völlig runtergekommen waren, weil sie eben keine Bedeutung mehr hatten, weil die Preußen und die Franzosen eben die Stadt beherrscht haben. Und darüber ist dann 1823 tatsächlich in der ersten Session, wo es wieder... sind sie das älteste Chor geworden und sind ein sogenanntes bürgerliches Chor. Und insofern passen die Roten Funken auch von ihrer ganzen Ideologie her zu den Sparkassen. Und insofern kommt alles zusammen und Karneval macht mir dazu auch noch Spaß. Insofern.
Super.
Nur Lust.
Was wäre Ihre berufliche Alternative zur Kreditwirtschaft gewesen? Gab es eine?
Nein. Nicht wirklich, aber dann auch das Geheimnis, was heißt Geheimnis, das kann ich erzählen. Ich bin nach der Schule, war ich so ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Ne? Und so kam es letztlich zur Lehre. Aber zur Geschichte gehört auch, dass ich tatsächlich mich bei der Bundeswehr beworben hatte und ich hatte einen sehr, sehr guten Verkäufer, will ich ruhig mal sagen, als Wehrdienstberater. Ich wollte auf jeden Fall 2 Jahre machen, um einfach mehr Geld zu bekommen. und dachte, das ist auch eine gute Sache. Und der hat es also geschafft, mir die Vorteile der Bundeswehr aufzuzeigen. Und ich habe mich tatsächlich 12 Jahre verpflichtet und wollte Offizier werden. Ne? Und habe das dann aber noch während der Grundwehrdienstzeit habe das abgebrochen oder habe gesagt, ich will das doch nicht machen. Ne? Und zwar schon sehr zeitig, weil ich doch merkte, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige. Ne? Insofern, Bankkaufmann, und ich habe es erzählt, ich war vom ersten Tag an geflasht. Es war ein bisschen glücklicher Umstand, aber es ist so gewesen. Und wenn ich es heute mit dem Wissen wieder machen würde, würde ich es genauso wieder tun.
Unsere Studierenden stehen ja auch bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig beruflich behaupten zu können?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, alle Weiterbildungschancen, die man bekommt, nutzen. Das ist das Allerwichtigste in einer so schnelllebigen Zeit. Vor allen Dingen aber auch, um zu erkennen, wo meine eigenen Stärken sind. Denn auch unser Berufsbild ist ja heute so vielseitig geworden. Ne? Vom Kreditmann über den Wertpapiermann, über den Risikocontroller, über den IT-Spezialisten, über den Prozessbegabten, über den Revisionär. Das sind ja völlig unterschiedliche Berufsbilder. Und ich glaube, es ist sehr schwer, mit 18, 19, 20 schon zu wissen, was ist vielleicht dein Weg, wo du dich auch am besten entwickeln kannst. Und deswegen ist mein Rat an die jungen Leute immer, nutzt alle Chancen, die euch eure Arbeitgeber anbieten. Selbst wenn es mal was ist, wo ich sage, oh, ich glaube, das macht mir nicht so einen Spaß. Damit man ein eigenes Bild hat. Ich sage immer, mein Schlusssatz, wenn ich so mit jungen Leuten zusammen ist, ich wünsche euch viel Glück. Ne? Und jetzt sage ich euch aber, was mein Verständnis von Glück ist. Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und deswegen seid immer mit, wenn die Gelegenheit da ist, ihr auch da seid. Ne? Und das, glaube ich, gilt mehr denn je, weil es eben heute viel breiter ist und so viele Themen gibt. Und wie soll ein junger Mensch eigentlich mit 18 wissen, was ist das Richtige für mich? Und deswegen kann ich nur sagen, alle Weiterbildungschancen nutzen und dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, und das ist es. Und dafür stehe ich morgens gerne auf.
Komme ich zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung sozusagen nach Ihrem Motto. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation, wir haben jetzt viel über Wandel gesprochen, ne? Wenn es Transformation der erste Begriff wäre, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Ich würde Ihnen ergänzen, Transformation, das ist die allergrößte Sparkasse, die wir als Gesellschaft, als Wirtschaft und als Sparkasse haben.
Dann, lieber Herr Würst, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Erfahrungen nahegebracht haben. Man merkt, da geht der Puls hoch in unserem Gespräch, wenn es um Sparkassen geht, aber positiv begeistert, das nehme ich auch als Stichwort mit und wünsche ich allen, die sich engagieren, vor allen Dingen für Sie sozusagen bei der Schlussetappe, aber dann insbesondere auch, wenn es ganz ins Privatleben geht. Und nach dem, was Sie berichtet haben, habe ich gar keine Zweifel, dass Sie auch das toll gestalten werden. Ganz herzlichen Dank für heute.
Ich habe zu danken.